möglicher Bereiche geben muss, in denen verschiedene Invarianzbauten gelten. Also hier strukturelle Einheiten wie 6 durch 2 ist 3, das deutet sich hier
so, ja.
Aber das ist zwar eine logische Möglichkeit, aber es bedeutet noch längst nicht, dass sowas in der Natur auch gegeben ist. Man könnte einen heuristischen Weg versuchen. Ich sagte mir, wenn ich einen sechsreihigen kanonischen Energieimpulstensor habe, dann könnte ich den natürlich wie seine Raumzeitabschnitte auch auffassen als Iteration eines einheitlichen Feldtensors. Nun, das kann man explizit nicht machen. Man kann nicht feststellen, wie dieser Tensor gebaut ist. Man weiß aber, er muss 15 voneinander verschiedene Komponenten haben. Denn 6 mal 6 ist 36, minus die Diagonalkomponenten sind 30 und dann gedrückt in der Antisymmetrie durch 2 ist 15. Ich würde hier für 3 verschiedene Strukturen Platz bekommen. Das ist aber ein heuristischer Schluss. Das, man kann nur sagen, naja, in der Richtung sieht es so aus, als ob. Aber ich habe dann im 5. Kapitel diese vielleicht etwas spekulative Überlegung angestellt über den Zeitnullpunkt. Und hier taucht nun, weil ich nur die reellen Lösungen gebraucht habe, wenn man es nämlich explizit macht, würde man sehen, dass wenn ich imaginäre Lösungen zulasse, dann würde so etwas wie negative Masse, und zwar als wägbare negative Substanz in diese Welt kommen und ähnliche Ungereimtheiten. Dass man die imaginären Lösungen tunlichst ausklammert. Und nun war die Frage für mich damals, das war übrigens furchtbar aufregend, wie viele Lösungen gibt es denn da nun? Denn eine Lösung ist auf jeden Fall, eine reelle Lösung existiert.
Das sind wir.
Das ist klar. Aber
ich sage, das sind wir, die eine reelle Lösung, oder?
War das eben kein Song?
Und vor allem, das würde dann eigentlich ein strukturloses Gebilde sein. Dann können wir sagen, der Weltursprung geht nicht von einem, dem Einsteinschen Punkt aus, wohl auch nicht von einem Nukleonenpaar, sondern von irgendeinem Volumen, also so ein Anfangsereignis, ein Eckereignis bietet. Aber nachher stellt sich raus, das sind in Wahrheit 3 reelle Lösungen. Sodass man dann sagen könnte, nun, die aktualisieren nacheinander. Das würde aber in der heutigen Zeit bedeuten.
Ist ja eigentlich die heilige Dreifaltigkeit dann.
Ja, ja, ich habe das auch so ein bisschen angelehnt. Obwohl das mit dieser Art Dreifaltigkeit nichts zu tun. Aber eine Dreieinigkeit ist es schon. Es ist eine Dreiheit in einer Einheit. Nur, wenn man darüber philosophiert, Herr Müller, welche seltsame Zeitbombe ist das eigentlich? Denn die ganze Entfaltungspotenz muss ja irgendwie damit zusammenhängen in späteren Bereichen. Ich meine, da kann man drüber philosophieren und spekulieren, aber das lag mir eigentlich nicht so nah. Mir ist eigentlich näher, zunächst mal zu untersuchen, hier taucht wieder diese Dreiheit auf und dieses kurzzeitliche Nacheinander, das wird auch bleiben. Dann könnte man sagen, dass eigentlich diese schon alten Gedanken von Zeitelementen gar nicht verkehrt sind. Das würde bedeuten, dass das jetzt nicht dieses eigenartige Irrationale ist, diese eigenartige Inkommensurabilität, nicht wahr? Sondern dass das jetzt über ein winzig kleines, aber von 0 verschiedenes Zeitintervall durchaus zu erstrecken ist. Und man hätte jetzt 3 Strukturen, die man behandeln kann. Allerdings nicht im Raum. Zwar hatte ich dann eine Struktur ja angesetzt, das ist eine Struktur, die nur von den reellen Dimensionen des Raumes abhängt, eine zweite Einheit, die von der Zeit abhängt, eine dritte von diesen verborgenen Dimensionen. Und zwar hatte ich dann, ich muss mal anschauen, dass wir das jetzt nicht vergessen.
Und die Tafel kennen Sie schon?
Ja. Und zwar kann man das dann so anordnen, dass man sagt, schön, die Struktur einer Einheit mit Tafel zeigt. 1, ja, die hängt von
diesen verborgenen Dimensionen auf. Die Einheit 2.
So, na liebe,
der nächste. Die würde nur von der Zeit abhängig, 4, und die Einheit 3, die von den reellen Dimensionen x1, x2, x3 abhängt. Und sagen wir, diese Einheiten sollte man als Tensoren auffassen, von früher, die man ganz allgemein unter keine einschränkenden Bedingungen, und es würden sich nun durch Iteration dieser Einheiten Fundamentaltensoren ergeben, sodass also praktisch eine recht eigenartige Form der Geometrien entstehen kann. Man kann dann diese Gleichung 19, die ich schon gebracht habe, mit der Voraussetzung einer solchen Mehrfachgeometrie spalten. Das ist allerdings mit einigen Klimmzügen verbunden, das ist, weil es ziemlich verwickelt wird. Wenn ich nämlich solche solche Partialstrukturen habe, also solche Tensoren Gamma, Mu, Nu, die dann als Matrizenspuren aufzufassen sind von den Iterationen solcher Strukturtensoren. Wenn ich das zulasse, dann hätte ich ja von diesen drei Strukturen entsprechend 3 Quadrat gleich 9 mögliche Geometrien, die zusammenspielt, konkurrieren.
Ja.
Wenn ich das aber habe, dann kann ich nicht überlegen, wenn ich dieser allgemeinen Polymetrie, die ich jetzt anpassen will, an die Lösungen A bis D, über die ich schon mal geschrieben habe, Ihnen dann liegt das Material vor, dann kann ich zeigen, wie in ganz bestimmter Weise jetzt hier genähert werden muss, also welche Einheiten jetzt zu Einheitstensoren werden. Und da haben wir dann insgesamt 4 verschiedene Polymetrien, also eine Pseudo-Bimetrie, dann eine zeitartige Pseudo-Hexametrie, eine raumartige Pseudo-Hexametrie und eine Geometrie mit 9 metrischen Strukturen, eine Enneametrie, das heißt 9 auf Deutsch. Dann, das wurde dann auch gezeigt, dann kann man diese Weltselektorgleichung, die kann man nun spalten, weil Verschiebungen, die man, also Vektorfeldern, die man in einem solchen Bereich macht, die Summe sein müsste, die kompositive Verschiebung, die Summe aus den Teilstrukturen. Und damit kann man nun die Gleichung 19 in der Schrift spalten, da müssen wir mal nachsehen. Und bekommen dann als Ergebnis dieser Spaltung in polymetrischer Form die Gleichung 58, die finden Sie im 6. Kapitel, glaube ich. Und wenn man sich nun Überlegungen anstellt, was diese Gleichung 58 bedeutet, dann kann man sagen, sie sagt aus, wir haben einmal diese metrischen Größen, zum anderen einen Korrelationstensor, der die innere Beziehung zwischen den Fundamentaltensoren herstellt. Da kann man sagen, wir haben 2 Maxima in der Lösung. Zum einen haben wir ein Maximum der Korrelation, also ich habe zu wenig Platz. Das könnt ihr auch noch nachlesen. Ich habe einmal ein Maximum der Korrelationsgröße, wobei ich die innere Verknüpfung dieser geometrischen Strukturen verstehe. Aber dieses Maximum der Korrelation fällt mit einem Minimum metrischer Struktur zusammen. Das heißt, die Korrelationsmaxima, die nun die Beziehung verknüpfen, diese Strukturen verknüpfen, sind zugleich die Minima metrischer Struktur. Das heißt, diese Minima metrischer Struktur sind praktisch kleine pseudo-euklidische Bereiche. Dann sieht das ungefähr so aus. Ich hätte, wenn es mal bildlich sich darstellt, ein, nehmen wir an, hier ein metrisches Maximum. Mhm. So, das klingt jetzt ab, läuft in einen Minimalbereich hinein, der praktisch pseudo-euklidisch ist, und hier setzt das nächste Maximum an. Nicht wahr? Mhm. Und das nenne ich eine innere Korrelation, denn diese metrischen Maxima sind ja zugleich metrische Maxima, die drücken ja zugleich die Geodätengleichung auf. Die Geodätengleichung, die sagt, dass die doppelte Zeitänderung einer Koordinate, also eine Beschleunigung, ausgedrückt wird durch eben diese Größen, die wir hier in dieser Schreibweise als Fundamentalkondensoren bezeichnen, die aber in makroskopischer Approximation, das makroskopische geometrische Größen, als Christoffel-Symbole erscheinen, die dann aber nicht konvergieren. Aber kurz und gut, es sind also nach außen wirkende Wechselwirkungspotenzen, denn nur über diese doppelten zeitlichen Änderungen von Koordinaten läuft ja jede Art Wechselwirkung. Und deswegen nenne ich diese Maxima der Struktur, die nach außen greifenden Maxima einer möglichen Korrespondenz. Denn man könnte sagen, dass die Wechselwirkung selber ja ein zweideutiger Begriff ist. Wir haben einmal ganz im Innern die Wechselwirkung, diese interne Wechselwirkung metrischer Strukturen, die durch die Invariant von Weismann zustande kommt, die ich als Korrelation bezeichnet, die Korrelationsmaxima, die koppeln das Ganze. Und wir haben nach außen greifend die Wechselwirkungspotenz im Sinne einer Korrespondenz, die in andere Systeme übergreift, um die dann ebenfalls zu übergeordneten Strukturen zu bringen. Und nun kann man zeigen, dass eigentlich in einer solchen urtümlichen Struktur diese Korrespondenzmaxima sich über das Korrelationsmaximum ständig austauschen. Das kann als ein zeitlicher Schwingungsprozess verstanden werden oder aber auch als ein zyklischer Prozess, denn Sie können in jeder Schwingung ja auch einen zyklischen Vorgang sehen. Und so spreche ich hier, weil man in einer Metapher diese Maxima der Struktur auch als sozusagen topologische Kondensormaxima bezeichnen kann. Das heißt, in einer Metapher könnte ich mir das vorstellen, dass hier diese Flächenelemente bezogen auf einen Leerraum sich einfach durch dieses Aufwölben der Struktur bezogen auf einen Leerraum dann verdichtet erscheinen. Aber das ist eine Metapher. Nicht wahr? Dann könnte man sagen, dass diese urtümlichen Gebilde, das Tauschvorgänge sind von solchen Kondensoren über die Maxima der Korrelation. Das heißt, jetzt könnte man sagen, dass dies so ein Gebilde für sich bedeutet doch gar nicht. So ein Gebilde für sich, das ist eigentlich ein Gebilde einer Unterphysik, einer Subphysik. Das ist sozusagen Physik im Keller jetzt. Da im Parterre. Ja, denn materielle Eigenschaften werden dann noch nicht gegeben sein. Aber wir werden es hier mit Flüssen zu tun haben. Dieser zyklische Austausch dieser Kondensoren würde einem zyklischen Fluss entsprechen, einem unteratomaren Fluss. Aber es ist auch denkbar, wir haben zum Beispiel diese Kondensoren, wir können das dann nachlesen, die sind gekennzeichnet durch verschiedene Indizierungen, da gibt es kontravariante Signaturen und kovariante Signaturen. Und wenn die nun, wie ich sage, homonom sind, das heißt, wenn die Obersignatur, die Basissignatur, die Kontrabasissignatur identisch sind, dann kann es nicht zu diesem Flusssystem kommen, dann entstehen praktisch mehr statische Felder, die in Quantenstufen auftreten und dieses ganze Gebilde eines solchen Grundflusses von Strukturen umhüllen. Nun verliert sich das Ganze, wenn man jetzt natürlich diese vier Lösungen auf diese Weise sieht. Das sieht bei der Lösung A furchtbar einfach aus. Da gibt es eigentlich nur zwei solche Felder, die das solche umschließenden Felder oder Schirmfelder, wie ich sie nenne, um ein kleines Namen, und nur zwei Strukturflüsse. Aber die Sache wird dann schon wesentlich komplizierter im Fall der Struktur B, der Struktur C, aber gerade so katastrophal wird es im Fall der Struktur D. Wie gesagt, da kommt wirklich ein Dschungel, in dem man sich verlaufen kann. Und ich hatte damals auch so den Eindruck, wenn jetzt nicht irgendetwas kommt, das einem einfällt, bleibt man hier hoffnungslos stecken. Nun könnte man sagen, da diese geometrischen Strukturen ja immer Wechselbeziehungen sind von fundamentalen Strukturen, dann könnte man sich überlegen, wie eigentlich so eine Verdichtungsgröße definiert ist. Da kann man sagen, eigentlich ist es die, ein solcher Tensor, sagen wir, ja, wir haben die Indizierung Kappa Lambda, das seien diese Kappa Lambda seien vor diesen Struktureinheiten Elemente, 1, 2 oder 3. Der jetzt kontravariant ist in I und M. Der wirkt jetzt ein auf, über den Christoffel-Symbol auf eine Größe, die ist kovariant in MKL, sagen wir mal, bezieht sich aber auf eine Struktur, ich bringe es hier ganz einfach, Mü-Nü. Dann die würde das jetzt eine Mischung, das, da geht, also, das funktioniert jetzt allerdings diese, dieser Varianzstufenwechsel nicht mehr, weil das vieldeutig wird. Das definiert dann aber Korrelationsmaß. Das würde dann eine Größe ergeben, die abhängig ist, aber die definiert es in den Bereichen μ, μ und Kappa Lambda. Wobei Kappa, Lambda, μ und μ immer diese Indizierung 1, 2 oder 3 haben und auch die Koordinatenabhängigkeiten haben. Nun kann man untersuchen, welche dieser Flüsse, die hierdurch definiert sind, haben eigentlich die gleiche Zusammensetzung von Signaturindizierungen. Gibt es nun welche, da bestehen Kappa, Lambda und μ nur aus den Zahlen 1. Oder nur aus den Zahlen 2 oder nur aus den Zahlen 3. Gut. Es ist aber auch denkbar aus den Zahlen 1 und 2, 1 und 3, 2 und 3. Und dann kann man alle diese zu einer Signatur gehörenden Flüsse zusammenfassen. Zu einer solchen Urgestalt. Und zwar habe ich das dann so gemacht, dass man bekommt jetzt eigentlich nur 7 verschiedene Formen. Solche Urscheine, die Unterlagen darüber, Herr Müller, die liegen hier übrigens jetzt vor. Ja. Man kann die Zusammensetzung, man kann doch definieren, ich kann das hier jetzt bloß explizit nicht anschreiben.
Ja,
das ist auch eine nummerierte Gleichung.
Welche Nummer ist es dann eigentlich?
Damit ich ein A, B, C, D, E, F oder wie das war.
Ja.
Und ein kurzes Gutes kommt jetzt folgendes bei raus. Wir haben einmal für die bezogen auf diese Struktureinheit 1. Ein Fluss, den zusammen mit einem solchen umhüllenden Schirmfeld, ich nenne das ein ureinfachtes Gebilde, ein Protosimplex, da hätten wir den einen, wenn ich jetzt, oder werde ich jetzt mit Ziffern bezeichnen, ja, dann habe ich folgende Schreibweise, plus P würde bedeuten, das ist jetzt so die Struktur P, also das sind 7 Stück, plus würde bedeuten, dass nur diese statischen umhüllenden Felder gemeint werden, aber minus P würde diesen Austauschfluss zwischen den Strukturen innerhalb des Gebildes P bedeuten, sodass ich einfach das Gesamtgebilde bezeichne mit plus minus P. So, und davon haben wir nun insgesamt 5 Gebilde, also es kann von plus minus 1 bis plus minus 5 gehen. Dann haben wir aber noch ein Flusssystem, sind alle 3 Indizierungen gleichzeitig da, das bezeichne ich bis minus 6. Und dann noch ein nicht in solchen Verdichtungsstufen auftretende Struktur, das ist die reelle Struktureinheit 3, die dann noch so ein Abklingungsfeld macht, das wir plus 7 nennen. Also wir haben jetzt praktisch die Systeme, wenn wir anschreiben.
Ja.
Plus minus P, wenn.
Herr Burger, nein!
Das, Ich wollte den Platz hier noch bilden. Ach du liebe Zeit,
ja,
wir brauchen das ja gar nicht mehr. Ja. Ich will jetzt mal hier zusammenschreiben. Wir haben hier also zunächst mal diese Schirmfelder mit den Flüssen plus minus P, wenn P zwischen 1 und 5 liegt. Das ist prinzipiell. Und dann haben wir noch das reine Flusssystem minus 6, zu dem es kein Schirmfeld gibt, weil homonome Verteilungen von diesen Teilstrukturen im Fall von 3 gar nicht möglich sind. Und wir haben noch im Fall des reellen Raumes die Struktur plus 7, die aber als ein stark abklingendes Nahwirkungsfeld erscheint, als Raumverformung. Damit kann man arbeiten. Und nun kann man dieses ganze komplizierte Gebilde einer Kopplungsstruktur, durch den Dschungel muss man erstmal durch, kann man mit dieser Schreibweise ganz einfach begreifen. Man kann sagen, dass zunächst mal diese Struktur A, diese Lösungsform A, die sich eigentlich ja nur auf die Struktureinheit 1 bezieht, auf jeden Fall ein solches Schirmfeld 1 erzeugt, dem aber ein Pseudofluss überlagert ist, denn bei der, Bildung dieser Pseudodimetrie aus dieser Enneametrie würden einmal die Iterationen der Kappa 1 und sie selbst auftreten. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Dann die Struktur B, wo nun die reelle Raumeinheit wiederum nicht mitspielt, das ist auch eine imaginäre Struktur, in X5 und X6, also in dieser Struktur 1 und der Zeit 2. Da hätten wir jetzt zunächst mal für B, das ist eine Triade, und zwar, ich ziehe das zusammen, ja,
1, 2, 3. Index B.
1, 2 und 3, so muss es wohl sein. Ja. Das würde den Fall B beschreiben, und zwar umfasst das dann alles, was wir Menschen Photon nennen oder elektromagnetische Welle, also der gesamte Elektromagnetismus wurde hier beschrieben. Dann im Fall C, da fangen die komplexen Größen an, das wären dann die neutralen Partikel, die würden jetzt beschrieben durch plus, minus, 1, 4 und durch dieses Raumfeld plus 7 bei C. Und bei D passiert jetzt etwas ganz Ähnliches. Ich schreibe mal D, weil das wichtig ist, das schreiben wir hier zusammen. Da hätten wir zunächst mal die Schirmfelder plus 1, 2 und 7 für D. Und dann hätten wir die ponderablen Eigenschaften, die werden ausbedingt durch. Durch die Flüsse, also 3, und zwar, das steht für das statische elektrische Feld, das von einer solchen Struktur D ausgeht, und dem reinen Trägheitsfluss 4. Dann haben wir noch, und das ist jetzt das strukturelle Charakteristikum des Ladungsfeldes, wir haben jetzt noch das Flusssystem 5. Das ist typisch, das sind zeitlich-räumliche Verknüpfungen, die uns Menschen als Ladungsfeld erscheinen. Und wir haben dieses allgemeine Flusssystem minus 6, das hier auftritt, und auch ein Charakteristikum für das elektrische Ladungsfeld ist. Und wenn man sich nun das, also so, sehen Sie, also Ludwig, dieser ganze Dschungel löst sich jetzt in so einfache Dinge auf.
Ja, ja.
Nur, jetzt kann man sich natürlich überlegen, was bedeuten Wechselwirkung schlechthin? Und zwar kam ich dazu folgender Überlegung, es muss im Grunde genommen zu jedem solchen zyklischen Fluss, minus 1 bis minus 7, auch weil es sich ja um eine Vorzugsrichtung handelt, es gibt da noch einen urtümlichen Spielvektor, das sind ja gerichtete Größen, es muss zu jedem solchen zyklischen Fluss, wie auch immer läuft, einen spiegelsymmetrischen räumlich-isomeren geben. Ich nannte das ein antiostereoisomeres Aggregat. Das ist eigentlich ein Begriff aus der Zuckerchemie. Man versteht, und Sie kennen ja dieses Phänomen, dass gewisse Zuckerlösungen das polarisiertes Licht absenken. Da hat man einen rechtsdrehenden, x große Art und linksdrehende, so ein paar Arten. Und dann ist man dahinter, und manchmal, wenn man die rechts- und linksdrehende Art mischt, eins zu eins, dann gibt sich das auch. Man nennt das auch optische Aktivität. Es war erst ein recht großes Rätsel, bis man schließlich die Sache auf die Spur kam. Diese Moleküle haben nicht nur eine räumliche Struktur, sie haben auch stereoisomere Strukturen, das heißt, es gibt im räumlichen Bau Stereoisomere. Und nun gibt es zwei Sorten von Stereoisomeren, die sich sozusagen als Antipoden gegenüberstehen. Das eine Molekül ist das Spiegelbild des anderen, das nennt man Enantiostereoisomerie. Und dieser racemisches Gemisch ist dann das völlige sich ausgleichende Mischung von rechts- und links drehenden Isomeren. Und wenn man so einen Einzelnen hat, dann tritt dieses merkwürdige Phänomen erscheint. Wie gesagt, Enantiostereoisomer ist ein Begriff aus der Zuckerchemie eigentlich. Mhm. Aber er ist hier auch anwendbar, denn man kann sich denken, dass es hier, dass diese Flüsse räumlich sich unterscheiden in ihrer räumlichen Anordnung. Jetzt räumlich natürlich im mehrdimensionalen Sinn gesehen, dass es hier nicht nur Isomere der Struktur gibt, sondern auch Enantiostereoisomere. Das würde sich dann so bemerkbar machen. Zum Beispiel dieses System plus minus 5 und minus 6 steht für den Zustand Ladungsfeld. Die Enantiostereoisomere Form, integral über die ganze Partikel gesehen, würde dann bedeuten, dass sich aber auch sämtliche gerichteten Eigenschaften um plus minus 5 und minus 6 umkehren. Das heißt, die Feldrichtung des elektrischen Feldes würde sich umkehren und das Ladungsvorzeichen. Mhm. Genauso ist es auch denkbar, dass es für diese anderen Flüsse, zum Beispiel plus minus 4 oder plus minus 3, entsprechende Spiegelbilder gibt, die genau das Gegenteil bedeuten. Und nun ist es denkbar, dass sich eine Partikel, die ich in bestimmter Weise eben als C- oder D-Struktur ausgewiesen habe, die nun als wägbare, ponderable Partikel existiert, dass die nun eine ganz bestimmte Schraubung sozusagen bezogen auf eine Weltdimension hat und dass ich nun, wenn ich es auf die Zeitdimension beziehe, dass ich dann auch jetzt das genaue Spiegelbild bekomme, das heißt, dass ich eine zweite Partikel nur aus den Enantiostereoisomeren Flüssen aufbaue. Dann sprechen wir in der Physik von der Antipartikel, die entgegengesetzte gruppentheoretische Eigenschaften hat, die über alles bei allen das Vorzeichen umgekehrt, die Stelle ist umgekehrt, dann die elektrische Ladung ist umgekehrt und so weiter. Wenn jetzt diese totalen Enantiostereoisomeren zusammenkommen, dann löst sich der Begriff der Ponderabilität auf. Dieses plus 7, dieses Hüllfeld im Raum, das ich als in Abwandlung eines Begriffes als ein Straton bezeichne. Straton, das Wort kommt eigentlich von Stratus aus dem Lateinischen, heißt auf Deutsch Matratze, eigentlich. Aber das, man hat die römischen Legionssoldaten bezeichneten das so. Aber man hat daraus, im Oberbegriff sagt, heißt es, dass darauf, etwas, was darauf gelegt ist. Welches Wort Straße kommt, so viel ich weiß, kommt
her. Stratosphäre.
Und das wäre also sozusagen dieses Prinzip, ein Raumfeld, ein Strukturfeld des Raumes an sich. Ein metrisches Feld, das praktisch über diesen Kondensationsstufen liegt, denn der Raum, die reelle Einheit, macht diese Stufen ja gar nicht, eben wegen der Realität. Es ist praktisch sozusagen ein Hüllfeld und eine Einheit, daher Ohn, Ohn heißt immer Einheit, das aber die Wägbarkeit, also die Tatsache, die physikalische Tatsache der Ruhemasse bedingt. Wenn nun zwei solche Ruhemassen, die sich genau spiegeln, die in allen Eigenschaften gegenüberstehen, die in Kontakt geraten, dann würden sich sämtliche Flüsse überlagern und würden jetzt dieses Feld plus 7 auflösen und würden umspringen in die Form B. Die Form B hat aber überhaupt keine Ruhemasse, dann erscheint jetzt die Energie in Form eines Photons oder mehrerer Photonen und umgekehrt. Das ist nämlich der Grund, weshalb die Paarbildung von Partikeln aus photonischer Energie und ihre Zerstrahlung in photonischer Energie reversible Prozesse sind, sofern die Energie nicht streut. Aber meist hat man es mit Energiestreuung zu tun, da kommt jetzt ein Hochenergiestrahl rein, das hat man auch bei Kernreaktoren, dann wird alles, was über einem, alle Gammaquanten, die über einem Elektronen-Megavolt liegen, die würden jetzt Paare bilden, Elektronenpaare, die sich wieder zerstrahlen und streut das Ganze. Und man kommt in viel weichere Energiebeträge hinein. Aber das soll hier so was weiter erwähnt werden, darauf möchte ich gar nicht raus. Interessant ist im Augenblick, und darauf möchte ich auch noch ausarbeiten, etwas ganz anderes. Es kann sein, dass ich zwei Partikel habe, die ich durchaus nicht als Antistrukturen auffassen kann. Die insgesamt bezogen auf unsere Raumzeit den richtigen Schraubungssinn sozusagen haben. Aber es ist denkbar, dass einzelne interne Komplexe wie plus minus 5 und minus 6 und plus minus 3, das ja, ist ja zur Einheit 1 und 2 in der Plus, dass hier die
Stereoisomieren teilweise vorliegen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Sie sich die beiden Strukturen ansehen, die wir Menschen als Proton und Elektron bezeichnen. Hier hat man dieselbe Ponderabilität, man hat das Gravitationsfeld, das ist alles so wie beim anderen, auch der Spiel und Isospiel und was man hier als definieren kann, bloß bezogen auf plus minus 5, minus 6 und plus minus 3. Liegt der einen Partikel genau die enantiostereoisomere Struktur vor wie der anderen. Das heißt, wir haben jetzt eine teilweise, ein Möchtegern zerstrahlen, was aber doch nicht zustande kommt. Weil alles andere ja stimmt, alles was Trägheit und Gravitation auch macht, das stimmt ja. Das würde dann so aussehen, es gibt zwei Formen der Wechselwirkung. So, mal sehen, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt den Begriff Proton, da indizieren wir jetzt mal die möglicherweise umkippten, in der Richtung Umkippgröße mit Plus. Dann wäre beispielsweise das Ladungsfeld des Protons beschrieben durch plus minus 5 plus durch minus 6 plus, nicht wahr, das würde die elektropositive Ladung ausmachen. Und durch das elektropositive Feld plus minus 3 plus. Das Übrige würde aber ein, sozusagen ein Neutron kennen, die übrigen Beispiele plus 1, dann diese Triade und so. Das würde praktisch, aber wenn man jetzt andererseits sich das Elektron anschaut, da würden dieselben Strukturen vorkommen, aber mit negativer Indizierung, weil das genau die Spiegelbilder sind. Und nun gibt es zunächst mal eine elektromagnetische Wechselwirkung. Also, es wäre denkbar, dass jetzt das Feld minus 3, jetzt das andere ist mehr so ein Hüllfeld, minus 3 des Protons, über ein Verbindungsstück, das über die Struktur 2 geht, das, damit deute ich den Strukturfluss, das verbindende Stück an, im Zusammenhang steht mit der entsprechenden Größe minus 3 des Elektrons. Das bedeutet, dass hier diese Flüsse wechselwirken, sich versuchen auszulöschen. Wir Menschen nennen das dann die elektrostatische Attraktion. Das heißt, innerhalb des Raumes zwischen diesen beiden Ladungszentren gibt es ein Feld in den beiden Halbräumen außerhalb, aber ist der Raum feldfrei. Ja, das ist das eine. Und während jetzt in diesem Fall die Ladungsfelder sozusagen mitlaufen, also das würde jetzt